Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Bevor ich mit dem Vortrag heute Morgen anfange, möchte ich mit einem Gebet beginnen. Lieber Herr, wir sind dir dankbar, um deine Gegenwart unter uns zu wissen. Und wir bitten dich um deine Begleitung, um deinen Beistand und auch um deinen Segen auf jeden von uns. Und sprich zu uns und mach uns bereit, auf dich zu hören. Auch durch diesen Vortrag, der vor uns liegt. Im Namen Jesu. Amen. Vor allem möchte ich die IVCG-Gruppe Stuttgart herzlich willkommen heißen. Und Sie haben mir ein Thema gestellt, worüber ich sprechen soll. Nämlich verstehen und verstanden. Und da als Untertitel habe ich gewählt konstruktive Konfliktbewältigung. Nun, wir wissen wohl, dass Menschen von Natur aus ein soziales Wesen sind. Und wenn wir unser Verhalten unter die Lupe nehmen, stellen wir sehr bald fest, dass der wichtigste Teil unseres Verhaltens auf die zwischenmenschliche Beziehung hin ausgelegt ist. Unser Verhalten ist im tiefsten Grunde doch immer irgendwo auf andere Menschen ausgerichtet. Manches Mal möchten wir eine ganz intensive, nahe Beziehung mit lieben Menschen genießen und auch haben. Und manches Mal möchten wir lieber ganz alleine sein, weg von auch andere Menschen, auch liebe Menschen. Aber eine zu große Distanz von anderen Menschen, das löst Angst in uns aus. So wie auch eine zu nahe Beziehung kann auch Ängste in uns auslösen. Ängste und Enge sind ja irgendwo verwandt. So, jedes Mal, wenn durch die zu große Nähe Konflikte entstehen oder auch durch die zu große Distanz Probleme entstehen, dann sind wir konfrontiert mit dem Konflikt. Aber der Konflikt ist nicht unbedingt von Grund aus etwas Negatives, sondern das ist ein bewusstes oder unbewusstes Streben von uns, einen neuen Modus in der Beziehung zu definieren, wie unsere Beziehung dann richtig werden und sein soll. Wenn wir so denken, dann verstehen wir auch, dass der Konflikt eigentlich aus der zwischenmenschlichen Beziehung gar nicht wegzudenken ist. Es wird immer wieder zu neuem Konflikt kommen, um unsere Beziehung neu zu definieren. Aber wie wir diesen Konflikt auch besser lösen. Da hängt sehr viel von unserer Persönlichkeitsstärke ab. Was ich sage, ist etwas Unkonventionelles, weil viele von Ihnen sicherlich mit verschiedenen Literatur über die Konfliktlösung schon vertraut sein dürften, wobei die meisten Bücher Ihnen verschiedene Techniken anbieten. Und diese Techniken sind auch sicherlich nicht verkehrt. Aber wenn solche Techniken ohne den ganzen Mensch dahinter benutzt werden, dann wird es zu einer Manipulation. Und Ihr Gegenüber merkt es, wenn Sie irgendwie als Manipulator vorkommen, sodass die Beziehung zwischen Ihnen und Ihrem Gegenüber sehr wahrscheinlich nicht ganz positiv ausgehen dürfte. Der ganze Mensch mit seiner Persönlichkeitsstärke muss dahinter stehen, wie wir diesen Konflikt mit einem anderen Menschen oder mit mehreren anderen Menschen auch lösen wollen. Zunächst möchte ich ganz im Allgemeinen über die Entstehung der Konflikte hier Gedanken machen. In meiner Sicht gibt es, ganz grob gesehen, gibt es zwei große Möglichkeiten, wie die Konflikte entstehen. Erstens, eine Respektlosigkeit und Verletzung des Ehrgefühles. Und zum Zweiten, sogenannte Kommunikationsstörungen. Wir wenden uns zu dem ersten Punkt, zu Respektlosigkeit und Verletzung des Ehrgefühles. Nun, wiederum ist es nicht vermeidbar, dass wir in unserer Beziehung, Gemeinschaft über irgendeinen anderen Menschen Beschwerde bekommen. Irgendetwas, was der andere tut, gefällt uns nicht. Es passt auch nicht und wir haben Beschwerde über das Verhalten eines anderen Menschen. Diese Beschwerde selbst ist oder sind ganz normal. Denn wir sind unterschiedlich. Oder wenn wir auch zu ähnlich sind, fällt uns auch oder geht es auch auf uns auf die Nerven, wenn ein anderer unseren Fehler zeigt. Ein amerikanischer Psychologe, John Gottman, hat seine These dargelegt. Er ist ein Spezialist für die Eheberatung, wobei er über 2000 Ehepaaren in den letzten 20 Jahren durchgehend untersucht hat und festgestellt hat, dass es vier grundsätzliche Elemente gibt, damit dass diese Beschwerde oder wenn diese Beschwerde zu einem von diesen vier Punkten weiterentwickelt, dann wird diese Beziehung ganz bestimmt kaputt gehen. Bevor er so eine Beziehung verbessern will, hat er zuerst mal untersucht, dass welche Elemente überhaupt dazu beitragen, ganz bestimmt so eine Beziehung kaputt machen. Der erste Punkt ist, aus der Beschwerde wird ein persönlicher Angriff. Eine persönliche Kritik mit Persönlichkeitsanalyse des Gegenübers. Man kann auch diese Kritik als Du-Botschaft vielleicht umschreiben. Du bist so und so und so. Du tust so und so und so. Oder du tust nicht so und so und so. Immer kommt du als erstes. Und dabei artet so eine Bemerkung in eine Persönlichkeitsanalyse aus. Da gibt es ja, nicht wahr, verschiedene Namen von Gemüsen und Tieren, die als Persönlichkeitsanalyse dienen. Wir leben seit 10 Jahren in Kanada und ich bin ganz erstaunt. Auch im Englischsprachgebrauch gibt es so viele Gemüsen und Tieren. Aber das ist sehr, sehr verletzlich. Das ist ein persönlicher Angriff. Das geht über die Beschwerden hinaus, die eigentlich auf bestimmte Sache oder bestimmtes Verhalten bezogen sind. Und der Empfänger dieser Du-Botschaft reagiert meistens emotional, anstatt rational auf das hört, was gesagt ist und was gesagt werden will. Aber erst reagiert der Empfänger emotional. Dann gestaltet sich dieses Gespräch oder diese Kommunikation nicht mehr sachlich. Und das eine ergibt das nächste und es kann sich konstant negativ entwickeln. Der zweite Punkt, mit dem ersten schon verbunden, die Verachtung oder die Entwürdigung. Wenn so eine Einstellung bei der Kommunikation schon sichtbar wird oder spürbar wird, dass die Entwürdigung so mitklingt und der Sprecher, der diese Du-Botschaft bedient, steht oben und der Empfänger dieser Botschaft steht unten, dann der Empfänger reagiert auf diese Einstellung des Botschafters, so dass man nicht auf der gleichen Ebene, auf dem gleichen Boden stehen kann, um über die Sache zu sprechen, sondern über die Art und Weise, wie man miteinander spricht. Darüber spricht man. Im englischen Sprachgebrauch gibt es bei einer solchen Situation, man spricht über Apfel und Apfelsine. Einer will über den Apfel sprechen, aber der andere spricht über die Apfelsine. Dann kommt man nie auf den grünen Zweig. Der dritte Punkt, das ist die rechthaberische Selbstverteidigung. In erster Linie geht es um den Empfänger solcher Botschaft. Diese rechthaberische Selbstverteidigung besteht auch wiederum aus einer Botschaft, aus einer Du-Botschaft, nämlich du auch. Und Sie haben bei kleinen Kindern so ein Spiel oder Spielchen beobachtet. Wissen Sie, wenn irgendein Streit oder Zank gewonnen werden will, das heißt, wenn ein Kind so ein Zankerei gewinnen will, dann braucht bloß dieses Kind diese Du-Auch-Botschaft zu gebrauchen. Zum Beispiel, wenn ein Kind dem anderen etwas sagt, du bist so und so und so, du bist blöd. Dann der andere antwortet, du auch. Nein, du bist noch blöder. Du auch. Nur mit diesem du auch Botschaft können Sie, nicht wahr, denjenigen, der Streit angefangen hat, so, nicht wahr, auf die Rage bringen. Auch Erwachsene bedienen auch bei der rechthaberischen Selbstverteidigung diese du auch Botschaft. Dann geht es nicht weiter. Und der vierte Punkt, ablehnende Distanzierung. Ich will von dir nichts mehr wissen. Ich will mit dir nicht mehr reden. So kehrt man den Rücken zu. Diese Distanz wird damit auch schon ziemlich festgelegt. John Gottman stellt fest, dass solche vier Elemente mehr oder weniger immer die grundlegende Rolle gespielt haben, wenn die einmal gut gewesene Ehebeziehung auseinanderbricht. Nicht nur die Ehe, sondern gute Freundschaft oder auch Beziehungen, die wir mit Bekannten oder auch mit Arbeitskollegen auch haben, kann auch mit großer Sicherheit kaputt gehen, wenn diese vier Punkte bedient werden, um die Beschwerden, die man hat über einen anderen, so steigern lässt und so den Konflikt lösen will, aber mit falschen Mitteln. Darf ich die erste Folie bitten zu projizieren? Hier habe ich das, was ich gesagt habe, noch einmal in einem Diagramm zusammengestellt. Die Beschwerde von A über Person B. Wobei, in diesem Fall die Person A den Weg gewählt, mit Respektlosigkeit und mit Kritik und Verachtung über B zu sprechen. Person B fühlt sich beschämt und ärgert sich über A. Wobei diese Person B wählt auch den Weg, rechthaberisch selbst zu verteidigen. Wobei dann diese Selbstverteidigung zu einer Beschämung an Person A wird. Die Person A ärgert sich, sodass diese A wiederum zum Ausgangspunkt zurückgeht, mit der Respektlosigkeit über B zu sprechen. Oder eine ablehnende Distanzierung von der Person B hier vornimmt. Aber so muss es nicht immer enden. Nun, das heutige Thema ist ja, wo gibt es dann die anderen Wege, dass dieser Kreislauf nicht so entstehen muss, sondern anderen Lauf nimmt. Aber bevor wir dazu kommen, möchte ich zu dem Punkt 2 sprechen. Kommunikationsstörungen. Darf ich zweite Folie bitten? Sehr wahrscheinlich haben Sie irgendwann dieses Kommunikationsmodell gelesen oder gesehen. Damit eine Kommunikation so überhaupt entsteht, muss es ja mindestens zwei Menschen da sein. Und dabei, ein Mensch wird Sender von einer Nachricht, von einer Botschaft, und der andere wird Empfänger. Aber der Empfänger reagiert auf diese Nachricht, die er empfangen hat, mit dem Feedback, mit einer Antwort und gibt diese Antwort zum Sender zurück. So schließt sich der Kommunikationskreis. Wenn eine Übereinstimmung zwischen den beiden, also Sender und Empfänger, besteht, dann hat diese Kommunikation richtig funktioniert. Es waren einige Forscher, die über die Kommunikation weiter Untersuchungen durchgeführt haben, welche Mittel wir bedienen, um zu kommunizieren. Und wenn Sie dieses Kommunikationsmodell sehen, dann automatisch denken Sie, diese Nachricht ist verbale Nachricht, dass man etwas gesagt hat, gesprochen hat. Aber die verbale Mitteilung, die bei einer Kommunikation also auch empfangen wird und richtig bedient wird, ist nur 10%. Prozent der Kommunikation besteht in dem Ton, in der Stimme. Wie, in welchem Ton wir diese Botschaft ausstrahlen. Aber 70% der Kommunikationsmittel, was wir bedienen, das ist eine Körpersprache. Unser Gestik, unser Mimik, unsere Haltung und unsere Geste. Die Körpersprache spricht mehr als verbale Mitteilung. Wir machen eine Mitteilung mit der ganzen Erscheinung. Da werden Sie auch darauf kommen, wie komplex unsere Kommunikation ist. Vor 20 Jahren hat Professor Friedemann Schulz von Thun ein sehr interessantes Werk veröffentlicht über die Kommunikation. Und das ist sehr hilfreich für uns zu begreifen, was die Essenz der Kommunikation ist. Deshalb möchte ich in der originalen Fassung diese seine Theorie etwas einfacher hier wiedergeben. Darf ich die nächste Folie bitten? Er ging davon aus, dass unsere verbale oder unsere verbale Nachricht mindestens 4 Elemente hat. Der erste Element ist verbale Mitteilung. Sachverhalt, was gesagt wird. Und die zweite Elemente, das ist ein Appell. Dieser Appell kann auch verbal manches Mal ausgesprochen sein, aber sehr oft nonverbal. In dem Ton oder in der Körpersprache wird eine solche Mitteilung dem Empfänger weitergegeben, was der Empfänger denken soll, fühlen soll oder tun soll. So eine offene oder oftmals eine geheime Aufforderung zum Empfänger. Dritte Elemente. Das ist eine Du-Botschaft. Was der Sender von dem Empfänger hält. Das ist nicht immer ausgesprochen. Aber was für eine Beziehung zwischen dem Sender und dem Empfänger besteht, das schwingt auch mit. Und die letzte Elemente, das ist die Selbstoffenbarung. Was man wirklich mitteilen möchte, was man wirklich meint, das ist die Selbstoffenbarung. Bei einer guten Kommunikation besteht hier eine Übereinstimmung von 4 unterschiedlichen Elementen. Bei einer missverständlichen Kommunikation besteht Diskrepanz zwischen diesen 4 Elementen, so dass der Empfänger nicht unbedingt die eigentliche Botschaft empfängt, so dass der Empfänger auch, anstatt über den Apfel zu sprechen, doch über Apfelsine spricht. Darf ich die nächste Folie bitten? Nun, jetzt geht es um den Empfänger. Professor Schulz von Thun sagt, der Empfänger hat nicht nur 2 Ohren, sondern 4 Ohren. Dementsprechend wie 4 Elemente in der Botschaft von dem Sender enthalten sind. Einmal Sachohr. Mit dem Sachohr hört man, wie ist der Sachverhalt eigentlich zu verstehen? Wie ist eigentlich die verbale Mitteilung zu verstehen? Das ist das Sachohr. Mit dem Appellohr hört man die Botschaft. Was soll ich tun? Was soll ich denken? Was soll ich fühlen auf der Basis dieser Mitteilung? Und Beziehungsohr, damit hört man. Ja, was hält dieser Mensch eigentlich von mir? Aus welcher Vorstellung über mich geht er aus? Mit dem Selbstoffenbarungsohr denkt der Empfänger, was für ein Mensch ist eigentlich dieser Sender? Was soll ich von diesen Menschen halten? Nun, Sie haben jetzt diese unterschiedlichen Elemente der Botschaft vom Sender und auch wie der Empfänger diese Botschaft unterschiedlich wahrnimmt, davon gehört. Möchte ich dann hier ein Beispiel bringen. Die Bibelschüler und Schwestern, die gestern hier waren, haben sich schon von diesem Beispiel gehört. Und bitte verzeihen Sie, dass ich noch einmal den alten Kaffee wieder aufwärme. In meiner Praxis habe ich ein Ehepaar kennengelernt, das also verschiedene Probleme hat und sie wollten dieses Problem lösen oder diese Probleme lösen. Unter anderem bestand das Problem in der zu starken Emotionalität dieser Frau. Sie ist sich dessen bewusst. Sie möchte auch daran arbeiten. Aber dann erzählten sie aus ihrem Alltag über eine Begebenheit. Diese Frau, beziehungsweise dieses Ehepaar hat 2 Töchter, 11 und 8 Jahre alt. Und die 11-jährige Tochter also spricht, was sie auf der Zunge hat. Und So war eines Abends. Sie hatte da im Supermarkt das Fleisch gekauft. Und es war ein Sonderangebot. Und manches Mal hatte sie Glück mit dem Sonderangebot, aber offenbar an diesem Abend nicht. Und das Fleisch geriet etwas zäh. Diese Tochter spricht dann ganz spontan, nachdem sie angefangen haben, Abendessen zu haben. Mama, das Fleisch ist zäh. Diese Tochter hat eigentlich gemeint, also in der Selbstoffenbarung, ja, ich wundere mich, wie es kommt, dass dieses Fleisch zäh ist. Und ihr Appell war, gib mir eine Erklärung, warum das Fleisch zäh geraten ist. Und in der Du-Botschaft wollte sie ja zu ihrer Mutter sagen, ja, du bist ja die Köchin gewesen und du hast es ja gekocht. Deshalb müsstest du ja wissen, wie es kam, dass das Fleisch zu zäh geraten ist. Das war eine ganz spontane Frage von dieser Tochter. Nun hatte diese Mutter aber diese Botschaft anderes gehört. Mit dem Sachohr hat sie sicherlich wahrgenommen, das Fleisch ist zäh. Es wurde so gesagt. Aber sie meinte noch weiter gehört zu haben, das Fleisch ist zäh und ungenießbar. Es war nicht gesagt, aber sie hört es. Dann fing es an, in ihr zu rumoren. Denn sie hat dann mit ihrem Appellohr gehört, was nicht gesagt worden ist, aber sie hat es gemeint gehört zu haben, gib mir etwas Besseres. Und in dem Beziehungsohr meinte sie gehört zu haben, dass ihre Tochter zu ihr gesagt hat, du bist eine miese Köchin. So hat sie mit dem Selbstoffenbarungsohr von ihrer Tochter gehalten, sie ist frech. Ihre unmittelbare, automatische, spontane, emotionale Reaktion war, geh wo auch immer, dass du etwas Besseres kriegst. Sie war wütend. Und die Tochter fing an zu weinen. Das habe ich ja gar nicht gemeint. Aber nein, ein Wort nach dem anderen wurden ausgetauscht. Und die ganze Atmosphäre war total versaut. Und ihr Mann war hilflos. Er wusste nicht, was zu sagen. Aber er sagte zu mir, ich habe das Gefühl, wir haben 3 Kinder im Hause. Wissen Sie, so eine Situation hat natürlich den Konflikt immer wieder neu hier entstehen lassen. Darf ich die nächste Folie bitten? Sie sehen hier, dass es durchaus unterschiedlich eine Nachricht gesendet werden kann und auch unterschiedlich wahrgenommen werden kann. Und man gibt auch dann ein Feedback, aber dieser Feedback kann auch anders verstanden werden von dem Sender. Es besteht hier Diskrepanz. Wenn man diese Tatsache übersieht, dann kommt man nicht aus diesem Teufelskreis heraus. Man muss lernen, über den Apfel zu sprechen, wenn man über den Apfel sprechen will. Und über den Apfelsine, wenn die Apfelsine jetzt daran ist. Nun, eine solche Störung der Kommunikation kann nicht allein in dem Empfänger bestehen, sondern auch natürlich im Sender und Empfänger beides. Dann ist noch ein anderes Beispiel. Wieder ein Ehepaar, das mit dem Auto im Ferien unterwegs ist. Und ihr Mann war hinter dem Steuerrad und etwa 2 Stunden sind vergangen, nachdem sie schon losgefahren sind. Und die Frau hat den Kaffeedurst bekommen. Und sie fragt ihren Mann, möchtest du eine Kaffeepause einlegen? Und ihr Mann hat natürlich gehört, ja, möchtest du eine Kaffeepause einlegen? Damit war der Appell, halt ein oder halt an. Und irgendwo schwingt auch die Beziehungsmitteilung, ja, du brauchst immer doch meinen Hinweis. Und die Antwort ihres Mannes war, nein, danke. Ich habe keinen Kaffeedurst. Ich möchte lieber eher zum Ziel kommen. So, ja, fuhr er weiter, nicht? Dann bald merkte er, dass seine Frau neben ihm ganz still wird. Und eine ganz komische Atmosphäre entstand. Und er weiß immer noch nicht, was da los ist. Und er denkt in seinem Kopf, ja, was ist denn los eigentlich? Und wenn er so guckt, dann Tränen laufen auch auf der Wange. Denn diese Frau im Schweigen dachte weiter. Du bist ein Egoist, sagte sie zu ihrem Mann in ihrem Gedanken. Du denkst nur an dich. Du denkst nie an mich. Wenn du mich liebst, dann müsstest du wissen, was ich meine. Aber du gehst nie auf mich ein. Und es ist so schrecklich, mit dir zusammen einen Urlaub zu machen. Aber sie wagt es nicht, das auszusprechen. Nun, ihr Mann denkt, sie sagt gar nichts mehr. Ja, ich muss etwas machen, aber ich weiß nicht was. Und irgendwie fühle ich Kältewelle von ihr. Und ich muss irgendwas Falsches wieder gemacht haben. Aber ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe. Ich habe auf die Frage richtig geantwortet. Du bist mir ein Rätsel. Diese Gespräche haben im Stillen stattgefunden. Was wirklich gesprochen war, war 2 Sätze. Möchtest du eine Kaffeepause einlegen? Nein, danke. Ich möchte eher zum Ziel kommen. Eine unklare Selbstoffenbarung des Senders hat den Empfänger auch im Unklaren gelassen. Wenn diese Frau zu ihm gesagt hätte, du, ich habe Kaffeedurst, ja, können wir irgendwo so anhalten und irgendwo ein Restaurant oder Café demnächst da ist, dann können wir doch dort einkehren, denn wir haben ja Urlaub. Und dieser Mann hätte sehr wahrscheinlich, nicht wahr, Oh, das ist ein guter Gedanke. Gute Idee. Ja, das machen wir. So gesagt. Nun, vielleicht gibt es hier so typische Mann- und Frau-Unterschiede, wie eine Frau denkt und wie ein Mann denkt. Ein Mann denkt nicht so viel mit Emotionen. Aber er versteht, wenn es ihm gesagt wird, was er tun soll oder was er nicht tun soll. Diese Unterschiede müssen wir auch berücksichtigen, wenn die Kommunikation zwischen Mann und Frau also richtig gehen soll. Nun, manches Mal gibt es solche Situationen, wofür wir Psychiater und Psychotherapeuten oft zuständig sind, dass gewisse Menschen mit sehr schweren Lebenserfahrungen in der Vergangenheit entwickeln bestimmte Art, die Botschaft wahrzunehmen. Zum Beispiel, wenn man unter einem Minderwertigkeitsgefühl über viele Jahre schon gelitten hat und auch so negative Erfahrungen auch gehabt hat und gesammelt hat, dann ist man extrem empfindsam und empfindlich gegenüber solchen Botschaften, die eventuell wieder einen verletzen konnten. Und wenn Sie sich verletzt fühlen, dann reagieren Sie auch überstark auf solche Botschaft. Wir kommen auf diese erste Mutter, die so aus der Haut gefahren ist, zurück. Darf ich die nächste Folie bitten? Sie hatte drei ältere Brüder in ihrer Familie und diese älteren Brüder waren eine gute Hilfe für ihren Vater. Und der Vater hatte immer an dem Haus oder im Hof oder irgendwo zu schaffen. Und die Jungens waren willkommen für ihn. Und er nahm immer Jungens mit zur Hausreparatur oder Hofarbeit. Und diese Frau beneidete ihre älteren Brüder. Sie wollte auch gerne von ihrem Vater mitgenommen werden und mit involviert werden, was auch immer er auch tat. Und sie hat sich auch immer angeboten. Und zeitlang sogar hat sie gedacht, mir wäre lieber gewesen, wenn ich ein Junge gewesen wäre. Dann hätte ich auch, genauso wie die Brüder, mit dem Vater alles machen können. Sie zog lieber Jeans an als Rock. Lieber solches Hemd als eine Bluse, um ihrem Vater mitzuteilen. Hier bin ich. Nimm mich auch mit. Aber die Brüder waren mit der kleinen Schwester nicht einverstanden. Du bist ja Mädchen. Du geh weg. Du gehörst nicht hier. Sie fühlte sich sehr verletzt durch diese Ablehnung. Und sie wurde extrem empfindlich über die Ablehnung im Allgemeinen. Sie wollte dann von der Mutter die Zuwendung bekommen. Aber nach ihr kam oder wurde ein Mädchen geboren, körperlich behindert, sodass die ganze Zuwendung der Mutter auf ihre jüngere Schwester ging. Die Mutter hatte keine Zeit für sie. Sie fühlte sich auch von der Mutter abgelehnt. Sie war sehr alleine. Aber dieses Bedürfnis, mit der ganzen Zuwendung geliebt zu werden, beachtet zu werden, das war so stark, dass sie viele Freunde dann später gesucht hat und von diesen Freunden diese Zuwendung bekommen wollte. Aber das war zu massiv. Einfach zu massiv, dass sie dann solche Freunde mit Haut und Haaren verschlingen wollte, was die Freunde auch nicht mehr ertragen konnten, so dass sie sich von ihr auch distanziert haben, nicht? Immer bin ich alleine. Immer werde ich abgelenkt. Das war ein Selbstkonzept von dieser Frau geworden. Deshalb hatte sie so ein großes Beziehungsohr entwickelt. Wie würde dieser Mensch von mir halten? Was würde er von mir halten? Ist er lieb zu mir oder ist er hässlich zu mir? Daher war so eine kleine Bemerkung, man kann auch als Beschwerde vielleicht umschreiben, ihrer Tochter: Mama, das Fleisch ist zäh. Das war nicht als solches, nicht mehr von ihr gehört worden, sondern dieses Selbstgespräch, das sie selbst geführt hatte. Das war die Nachricht, die sie empfangen hat. In der Psychotherapie gehen wir natürlich in solche vergangene Verletzung ein, nicht? Damit man selber weiß, wo war die Weichenstelle, dass ich anstatt in diese Richtung mich entwickelt habe, in eine andere Richtung. Es bedeutet ja nicht, dass, was ich wahrgenommen habe, wirklich von einem anderen so gemeint ist. Darauf musste sie erst kommen. Die nächste Folie, bitte. Nur oberen Teil. Ja. Diese emotionales Feedback von dieser Mutter bestand aus diesem hier gezeigten Diagramm. Bestimmte Umstände riefen automatische emotionale Reaktion in ihr hervor. Es gab keine Reaktionszeit für sie, dass sie sich in Ruhe überlegt hätte: Was habe ich gehört? Was ist eigentlich gemeint? Und was soll ich tun? Und wie soll ich dann passend hier meine Antwort geben? Bei ihr bestand kaum eine Reaktionszeit, über solche Punkte nachzudenken, bevor sie reagierte. Daher musste diese Mutter daran arbeiten. Das war die Hauptsache unserer Beratung gewesen. Aber so eine Art, dass man zu schnell, zu emotional reagiert, kann nicht nur in dem Empfänger dieser Botschaft da sein, sondern auch, wenn die Beschwerde, die als solche, also ganz neutral, ganz sachlich in Ordnung sind, zu schnell zur Kritik wird oder zur Verachtung, dann hat auch der Sender dieser Botschaft auch ein Problem. Problem mit der Emotionalität. Wie man mit dieser Emotionalität dann besser fertig werden soll, das scheint auch hier so eine ganz wichtige Frage zu sein. Und das hat mit dem ganzen persönlichen Einsatz von uns zu tun. Denn ohne diesen persönlichen Einsatz können wir diese Frage nicht knacken. Daher habe ich eingangs etwas Unkonventionelles gesagt. Eine bessere Kommunikation oder Kommunikationsstörungen beiseite zu legen. Dazu brauchen wir eine Persönlichkeitsstärke. Nun, eine Stunde ist jetzt vorüber und ich möchte lieber hier eine Pause einlegen, damit Sie frisch in die zweite Stunde gehen können, obwohl es ja geplant ist, also noch eine halbe Stunde, nicht? Aber es ist ein bisschen zu lang für mich. Halb elf fangen wir an, nicht? Halb elf kommen wir hierher zurück. Ja.